In my homeland, Baden-Württemberg, we are all sitting in one boat.
Bildung, gerade, und zwar umsonst!
Wir werden uns in der gesamten Region mit den Mitteln des gewaltfreien Widerstandes zur Wehr setzen.
Das kann's ja wohl nicht sein, nein!
Fokus Südwest. Nachrichten von links unten.
Herzlich willkommen, ist heute am Donnerstag, 24. Oktober 2019, zusammengestellt bei Radio Dreieckland, 102,3 MHz, Freiburg durch Konrad. Zunächst zum Themenüberblick. Konzerne zur Verantwortung ziehen. Weltweit agieren Konzerne und ihre Töchter, um mit ihren Geschäften Gewinne zu machen. Die Konzerninitiative Schweiz möchte, dass die Konzerne auch für ihr Verhalten gerade zu stehen haben. Freiburger Unternehmen töten mit in Rojava. Kundgebungsausschnitte gegen Nordrop Kuman Litev. Brücken bauen für Menschen. Der Verein Schweres Los organisiert in Kooperation mit dem Amt für Migration und Integration und gemeinsam mit einigen Gambiern, die sich am Kirchplatz treffen, das Projekt Kangukran. Doch zunächst zu den Nachrichten. Schulter an Schulter, Bundeswehr und Polizei üben gemeinsam. Bei einer Antiterrorübung in Städten am Kalten Markt nahmen erstmals auch die Bundeswehr teil. Innenminister Thomas Strobel ließ am vergangenen nasskalten Samstag den Umgang mit einem Terroranschlag üben. Die Gefechtslage unübersichtlich, graue Sperrholzhütten simulieren die Konstanzer Fußgängerzone. Eine Autobombe war explodiert, Schüsse knallen, Menschen schreien, Verletzte liegen in ihrem Blut. Die Polizei stößt an ihre Grenzen. In diesem Falle, bei einer ungewöhnlichen Ausnahmesituation katastrophischen Ausmaßes, wie das Bundesverfassungsgericht im Jahre 2012 festgelegt hat, darf die Armee zu Hilfe eilen. Nach einer halben Stunde rücken schwer gepanzerte Sanitätsfahrzeuge an. Durch eine Öffnung am Boden werden Verletzte sicher aufgenommen. Rettungshubschrauber des ADACs, der Polizei und eben auch der Bundeswehr heben ab und fliegen Opfer in die umliegenden Kliniken. Es sieht nach Krieg aus, wenn die olivgrüne Hilfe als Soldaten mit geschultertem MP um den Sammelplatz für Verletzte patrouillieren. Die Polizei schützt, die Bundeswehr unterstützt, so Brigadegeneral Henne, um zu zeigen, dass die Polizei die Kommandogewalt hat und damit alles grundgesetzkonform ist. Gleichwohl werden auch schon jetzt hoheitliche Befugnisse, die eigentlich nur der Polizei zustehen, an die schwer bewaffneten Militärs abgegeben. Die Linke übt Kritik an der Kooperation. Rückgang der Bodenseefischerei. Seit Jahren werden im Schwäbischen Meer immer weniger Fische gefangen. Nach Angaben der Internationalen Bevollmächtigtenkonferenz für Bodenseefischerei wurden im vergangenen Jahr 263 Tonnen Fisch aus dem Wasser gezogen. Damit lag der Ertrag nur 2 Tonnen über dem des historischen niedrigsten Wertes von 2015. Dramatisch ist vor allen Dingen der Rückgang beim wichtigsten Wirtschaftsfisch, dem Felchen. Als Grund wird das gute Wasser genannt. Der Bau von Kläranlagen hat den Phosphorgehalt deutlich gesenkt. Damit fehlen Pflanzen die Nährstoffe und somit Fischen das Futter. Die von den Fischern vorgeschlagene Lösung, den Phosphorgehalt wieder zu erhöhen, lehnt das Umweltministerium in Stuttgart ab. Der Bodensee als eines unserer wichtigsten, wertvollsten Ökosysteme befindet sich in einem für große und tiefe Alpenseen typischen naturgemäßen Zustand, so das Ministerium. Deshalb müssen wir weiterhin dafür sorgen, dass der Phosphorgehalt auf einem niedrigen Niveau bleibt. Für die Fischer bedeutet das Feriengäste betreuen, ein Ausweg, der heute schon erfolgreich praktiziert wird. Für die Menschen weiterhin sauberes, gutes Trinkwasser. Das Bundespolizeipräsidium in Potsdam gab Anweisung, grenzpolizeiliche Maßnahmen zu intensivieren. Die Direktionen im Südwesten folgen. Der Grenzraum zur Schweiz und Frankreich steht seit Anfang Oktober unter intensiver Kontrolle. Im Gegensatz zur deutsch-österreichischen Grenze handelt es sich dabei nicht um systematische Kontrollen. Die Bundespolizei spricht von intensiver Binnengrenzfahndung, die im Grenzraum zu Frankreich und zu Schweiz durchgeführt wird. Binnengrenzfahndung gab es schon vorher in gesetzlichem Rahmen, nur eben jetzt intensiv. Also Lager angepasst, stichprobenartig, aber nicht systematisch. Es gibt anlassbezogene Überprüfungen in grenzüberschreitenden Zügen und Fernbussen, sowie vermutlich werden auch Flughäfen stärker kontrolliert. Ziel sei, die unerlaubte Migration und grenzüberschreitende Kriminalität besser zu erfassen. Auch soll die Lücke geklärt werden zwischen 100.000 Asylanträgen und im selben Zeitraum laut Bundespolizei nur rund 26.000 registrierten Einreisen nach Deutschland. Rektorin der Fridolin-Schule in Lörrach schließt die Schule. Wegen Sicherheitsbedenken wird der Schulbetrieb in der Lörracher Fridolin-Schule voraussichtlich wochenlang nur eingeschränkt erteilt. Die Kinder werden in anderen Gebäuden unterrichtet. Am Wochenende war der Zustand des Gebäudes überprüft worden. Vor kurzem sei es zu einem Schwelbrand gekommen und in der Vergangenheit sei ein Dachziegel in den Schulhof gefallen. Nach einer erneuten Überprüfung des Daches auf dem großen Schulgebäude werden nun spezielle Fangnetze angebracht, wie die Stadt und das staatliche Schulamt gemeinsam mit der Schulleitung und der Elternvertretung mitteilten. Aufgrund der Lieferfristen für die Netze werde diese Maßnahme nach erster Einschätzung bis zu 4 Wochen dauern. Und ich bin jetzt verbunden mit der Schweiz, genauer gesagt mit einer Vertreterin der Konzerninitiative, Rail Ruhig. Herzlich gegrüßt.
Guten Tag.
Konzerninitiative, das heißt ein Name, der, glaube ich, in der Schweiz bekannt ist, bei uns wohl weniger. Konzerninitiative, kurz gesagt, Konzerne sollen für Geschäfte gerade stehen und die Schweiz, ja, die will einfach die Konzerne praktisch, oder nicht die Schweiz, sondern ihre Initiative möchte die Konzerne in Verantwortung nehmen. Können Sie Ihre Initiative so ein bisschen beschreiben, weshalb das diese Initiative in der Schweiz entstanden ist?
Ja, die Konzerninitiative heißt ganz genau ausgesprochen Konzernverantwortungsinitiative und das sagt schon ein bisschen, in welche Richtung es geht. Also es ist ja heute so, dass es Konzerne gibt, viele Konzerne, die ihren Sitz in der Schweiz haben und einige davon, die verletzen Menschenrechte und internationale Umweltstandards, besonders im Ausland. So vergiftet beispielsweise Glencore Flüsse in Kolumbien oder vertreibt mit Gewalt indigene Bäuerinnen in Peru, um eine Mine zu vergrößern, oder schädigt Menschen in Sambia mit Schwefeldioxidwolken. Und diese Konzerne müssen keine Konsequenzen befürchten heute. Und das ist eigentlich der Missstand, den wir angehen wollen mit unserer Initiative. Die Volksinitiative, die fordert eine Selbstverständlichkeit. Wir wollen, dass Konzerne, wenn sie zum Beispiel das Trinkwasser verseuchen oder ganze Landstriche zerstören, dass sie dann dafür gerade stehen müssen, und zwar in der Schweiz vor Gericht.
Wie wollt ihr das genauer machen?
Ja, unsere Volksinitiative verpflichtet die Konzerne dazu, dass sie nicht länger die Augen verschließen dürfen. Sie sollen verpflichtet werden, in ihren Geschäften, eben auch im Ausland, beispielsweise bei ihren Tochterunternehmen, dass sie dort hinschauen müssen und die Menschenrechte und die internationalen Umweltstandards respektieren müssen in ihren Geschäften. Und das ist der erste Teil der Initiative. Der zweite Teil der Initiative ist eigentlich die Durchsetzung, damit sich eben auch dubiose Konzerne an diese Regeln halten, ist es wichtig, dass es einen Durchsetzungsmechanismus gibt. Und deshalb wollen wir, dass Konzerne in Zukunft für Menschenrechtsverletzungen oder Umweltzerstörungen haften müssen, wenn sie die verursachen im Ausland. Also das heißt, dass Geschädigte gegen die Konzerne in der Schweiz klagen können und diese dann Schadenersatz bezahlen müssen, wenn sie verurteilt werden von einem Schweizer Gericht.
Jetzt bin ich auf Ihre Initiative gestoßen, und zwar wegen einer anderen Initiative, nämlich dieser Initiative Schweiz ohne Armee. Die hat angeführt, dass die Firma Lafarge Colquim, die finanzierte zwischen 2012 und 2015 die Terrormiliz Islamistischer Staat, allein da, um Zementwerk in Syrien aufrechterhalten zu können. Das würde ja irgendwie auch unter diese Verantwortungsinitiative hier fallen, oder?
Ja, genau. Das ist ein besonders gravierendes Beispiel eigentlich, wie sich gewisse Konzerne eben um Menschenrechte futieren. Es geht um den deutsch-französischen Zementkonzern Lafarge Holcim, der den IS finanziert hat. Es ist die Rede von Zahlungen bis zu 13 Millionen. Heute wird nun auch in Frankreich gegen diese Firma ermittelt. Das ist eben in der Schweiz noch nicht möglich. Und ich denke, das Beispiel zeigt vor allem gut auf, dass sogar bei so gravierenden Verbrechen das Management einiger Firmen eben lieber wegschaut, als etwas zu unternehmen, das zum Teil sogar fördert, dass Menschenrechte verletzt werden. Und ich denke, das zeigt sehr schön auf, dass sich eben die Konzerne nicht freiwillig ohne Regeln an Menschenrechte halten, sondern dass es dafür strenge Gesetze braucht. Und genau das möchten wir mit unserer Initiative erreichen.
Viele Konzerne sind aber nicht nur in einem Land ansässig, sondern sind eben international, sprich multinational, wie es so schön heißt, organisiert. Das heißt, kann da die Schweiz überhaupt was ausrichten?
Zum einen ist wichtig zu sagen, dass wir in der Schweiz nicht allein sind mit diesem Bestreben. Es gibt in vielen anderen Ländern ähnliche Bewegungen, die ähnliche Gesetze fordern. Und es gibt auch schon Länder, die bereits ähnliche Gesetze eingeführt haben. Prominentestes Beispiel ist Frankreich. In Frankreich gibt es das Loi de Vigilance, das ganz ähnlich funktioniert wie unsere Initiative. Auch auf EU-Ebene wurden schon verschiedene Regeln eingeführt. Nun ist es so, dass es in der Schweiz gar keine Regeln in diesem Bereich gibt. Und gleichzeitig ist die Schweiz ein sehr wichtiger Konzernstandort für zahlreiche Konzerne. Deshalb ist es sehr zentral, dass die Schweiz hier auch nachzieht, dass sie auch beginnt, sich darum zu kümmern, was ihre Konzerne macht und sich darum zu kümmern, dass man diese in die Pflicht nimmt.
Ja, von der Schweiz sagt man ja immer, dass die Schweiz vielleicht, sagen wir mal, so ein bisschen langsam, aber sehr gründlich ist. Wie schnell ist denn eigentlich Deutschland? Das heißt, gibt es da bei uns auch schon gewisse Initiativen?
Ja, zum einen gibt es in Deutschland im Koalitionsvertrag der Großen Koalition gab es die Bestrebung zu sagen, dass man monitoren will, ob die Konzerne auch Menschenrechtsanliegen umsetzen. Es wurde gesagt, dass wenn bis 2020 nicht 50% der Konzerne solche Systeme implementiert haben, dass es dann auch eine Regulierung geben soll. Es gibt jetzt aber auch in Deutschland starken Druck der Zivilgesellschaft mit der Initiative Lieferkettengesetz. Das ist ein Zusammenschluss zahlreicher Organisationen der Zivilgesellschaft, die eben auch ein ähnliches Gesetz fordern. Die wollen, dass Unternehmen, die Schäden an Mensch und Umwelt verursachen, dass die dafür haften müssen, ebenfalls in Deutschland, ganz ähnlich wie wir das mit der Konzernverantwortungsinitiative fordern.
Jetzt ist mir gerade auch ein Brief reingeflattert, genauer gesagt eine Mail, und zwar von Multiwatch. Die schreiben da drin, Konzerne wie Novartis und Glencore sichern sich mit privaten Schiedsgerichtsverfahren gegen Staaten weltweit ihre Profite. Das erinnert mich irgendwie an TTIP und Co. Teilweise ist TTIP und Co. jetzt erstmal in den Schubladen verschwunden, aber lustigerweise beziehungsweise auf anderen Ebenen werden Freihandelsabkommen etc. abgezeichnet und. Das heißt, diese Schiedsgerichtsverfahren, die scheinen auch mit ein Problem zu sein, sprich nicht nur die Unternehmen werden in die Pflicht genommen, sondern die Unternehmen nehmen die Staaten praktisch in die Pflicht. Was sagen Sie denn dazu?
Ja, das ist tatsächlich ein großes Problem. Es zeigt so ein bisschen, was wir global sehen, nämlich dass gewisse Konzerne mittlerweile so groß sind, dass sie größer sind als Staaten, dass sie auch mächtiger sind als Staaten. Ich denke, diese Schiedsgerichtsverfahren zeigen auf, eben zum Beispiel die Rede davon, dass Glencore gegen Kolumbien klagt oder Novartis klagt gegen einen Staat, also dass die Konzerne eigentlich viel mehr Möglichkeiten und Rechte haben, als dass die Staaten, geschweige denn die Bürgerinnen und Bürger, die eben auch von Konzerntätigkeiten betroffen sind, haben. Und deshalb ist es so wichtig, dass man dort ein Gegensteuer gibt und staatliche Mechanismen einsetzt, um auch die Zivilbevölkerung zu schützen.
Wie versucht ihr euer Projekt, das heißt die Konzerne in die Pflicht zu nehmen, in der Schweiz umzusetzen?
Ja, die Konzernverantwortungsinitiative, die wurde 2016, wurden die Unterschriften, die es braucht für ein solches Volksbegehren, eingereicht. Seither ist die Initiative im parlamentarischen Prozess. Das geht nun schon sehr lange. Dort versuchen auch die Gegner unserer Initiative, das Anliegen zu verzögern, dass es möglichst auf die lange Bank geschoben wird. Heute rechnen wir damit, dass wir 2020 die Volksabstimmung über unsere Initiative haben werden. Was uns sehr optimistisch stimmt, ist, dass die Bevölkerung zu weiten Teilen unsere Initiative unterstützt. Es haben sich heute schon 250 lokale Komitees gegründet, die in größeren und kleineren Gemeinden die Bevölkerung über unser Anliegen informieren, die auch regelmäßig mit Standaktionen auf der Straße stehen, die Veranstaltungen organisieren. Da sehen wir, dass die Unterstützung ist sehr groß, sehr breit. Und wir werden versuchen, das weiterzuziehen und immer auch kräftiger zu werden.
Dann danke ich hier mal Frau Ruch von der Konzerninitiative oder Konzernverantwortungsinitiative. Das Ganze ist natürlich im Internet auch entsprechend zu finden. Und schauen wir mal, was 2020 bei der ganzen Sache rauskommt oder ob es auch länger dauert, denn einige Sachen dauern einfach länger.
Herzlichen Dank.
Merci.
Liebe Freundinnen, wir stehen hier genau richtig, denn wir stehen hier, wo der Krieg beginnt. Der Krieg beginnt in Freiburg, der Krieg beginnt mit LITIV.
Sie erstellen Navigationsgeräte, wo diese Raketen genau direkt gesteuert werden, wo man sie treffen sollen. Und davon fordern wir die LITIV heute auf, das aufzugeben, auf humanistische Gerätschaften umzustellen. LITIV hat ganz großzügig diese Leopard-Panzer 2 gerüstet und davon besteht hauptsächlich die türkische Armee, mit dem sie jetzt ein völkerrechtswidriges Kampf gegen die Kurden bzw. Nordsyrien zieht.
Habt ihr jetzt schon direkten Kontakt zu LITIV-MitarbeiterInnen gehabt?
Nein, wir sind heute hier. Wir hoffen, dass welche rauskommen und mit denen wir Gespräche führen können. Und irgendwie vielleicht können wir die überzeugen, dass sie ihre militärische bzw. vernichtende Waffen einstellen können.
Ja, wurde gerade erwähnt, dass wir hier zum Schichtwechsel stehen.
Also wir sollen dann irgendwie auch den Mitarbeitern bewusst machen, wollen wir auch, dass es irgendwie, dass denen bewusst ist mit dem, was sie hier produzieren und meinen, es ist nur Arbeit für sie, aber damit werden andere Leben genommen. Ob das jetzt wert ist, hier noch weiter zu arbeiten, wenn damit andere sterben sollen. Wir werden die Straße nicht freigeben, bevor dieser Krieg aufgehört hat oder eine Lösung gefunden hat für diesen Konflikt. Es ist vom Bundestag, das Gutachten hat auch ergeben, dass es ein völkerrechtswidriger Angriff ist. Aber dafür soll die Türkei keine Konsequenzen ertragen. Diesbezüglich fordern wir die Bundesregierung, die EU auf, auch zu agieren, was sind die Konsequenzen für die Türkei und in die Wege auch zu leiten.
Northrop Grumman LITIV GmbH baut nach eigenen Aussagen hybride Navigationssysteme, Stabilisierungs- und Referenzsysteme sowie Fahrzeugelektronik für Heeresanwendungen. LITIVs mörderische Systeme werden unter anderem für den Leopard 2 Panzer verwendet. Dieser Panzer wird gerade in der Türkei mit ihrem völkerrechtswidrigen Angriffskrieg in Rojava, der nordostsyrischen Region, eingesetzt. In Freiburg beginnt Krieg. LITIV steht für Krieg. LITIV steht auch für den türkischen Angriff auf das revolutionäre und demokratische Gesellschaftsprojekt in Rojava. LITIV steht somit auch für 1000 tote ZivilistInnen, für die Zerstörung von Infrastruktur und Umwelt durch den Krieg in Nordostsyrien. Aber LITIV steht genauso für Gewinne und Profite. LITIV steht für eine florierende Rüstungsindustrie und eine kriegstreiberische deutsche Wirtschaft. Zusammen mit weiteren deutschen Rüstungsproduzenten wurden allein in den ersten 8 Monaten dieses Jahres Kriegswaffen im Wert von über 250 Millionen Euro in die Türkei verkauft. Das ist bereits jetzt der höchste Jahreswert seit 2005, obwohl noch 4 Monate in der Jahresrechnung fehlen. Man kann sagen, der deutschen Rüstungsindustrie, der geht's blendend. Daran wird leider auch nicht der halbherzige Versuch unserer Bundesregierung, die Waffenlieferungen in die Türkei einzuschränken, etwas ändern. Bereits beschlossene Exporte werden weitergeliefert. Und so ist es wahrscheinlich, dass die Türkei auch 2020 weiterhin klar die Nummer 1 unter den Empfängerländern deutscher Rüstungsgüter bleibt. Dabei zeigt eine kürzliche Befragung des ZDFs,
Über 90% der Menschen wollen, dass Deutschland keine Waffen in die Türkei liefert. Viele Menschen sind hier betroffen von dem schrecklichen Angriffskrieg der Türkei. Und das vollkommen zu Recht. Dieser Krieg ist der Versuch, das kurdische Selbstverwaltungsprojekt zu zerstören. Es geht hier um gleichberechtigtes Zusammenleben. Rojava steht für radikale Demokratie, Antirassismus, Feminismus und Ökologie. Die Menschen in Rojava kämpfen für genau das. Sie stellen sich gegen die militärische Gewalt der Türkei, die versucht, diese Gesellschaft zu zerstören. Die kurdischen KämpferInnen müssen es mit den Waffen aufnehmen, die hier in Deutschland, die hier in Freiburg unter anderem auch von LITEF produziert wurden. Damit ist das türkische Regime durch seine deutschen Kooperationspartner militärisch den kurdischen Kräften überlegen. Und trotzdem geben die Menschen in Rojava ihren Verteidigungskampf nicht auf.
Welche Intention verfolgt ihr mit den Veranstaltungen?
Das Projekt Kankurang hat sich ursprünglich ergeben durch eine Vermittlung der Straßensozialarbeit auf dem Stühlinger Kirchplatz. Das war Kontaktnetz, die uns gebeten hatten, ob wir nicht eine künstlerische Intervention auf dem Platz machen könnten, gemeinsam oder auch für diese gambischen jungen Männer, die sich dort viel aufhalten, weil die beobachtet hatten, dass es da eine ziemliche Frontenbildung gibt und dass die auch durch die Sozialarbeit selber praktisch nicht erreichbar waren. Und dann hat das letzten Dezember so angefangen. Und der Wunsch, jetzt sich speziell diesem gambischen Initiationsfestival Kankurang zu widmen, kam dann eigentlich von den jungen Männern selber.
Stichwort Kankurang, was hat es damit auf sich?
Also Kankurang, das ist ein traditionelles Fest, die in Senegal gibt jedes Jahr und in Gambia. Das ist eine Bescheinigungsfest, die jedes Jahr also die Leute zusammen also bringt und also ein traditionelles Fest, sehr interessant.
Und ein Initiationsritus.
Ja, also das ist so, dass die jungen Männer oder auch Jungs durch den Kankurang initiiert werden als Männer. Das ist so eine Tradition eben in diesen beiden Ländern.
Was bedeutet es für die Gambier hier, wenn jetzt dieser Initiationsritus nach hier gebracht wird?
Ich glaube, für die Gambianer ist es sehr interessant, weil das ist deren Wunsch, dieses Fest zu organisieren. Und ich meine, wenn man weit weg von der Heimat, gibt es immer Sachen, die uns, also die Gambianer, also verbindet. Also das war deren Wunsch am Anfang, dieses Kankurang-Fest zu organisieren und das kommt gut an, glaube ich.
Die Gambier auf dem Stühlinger Kirchplatz werden nicht zuletzt durch die mediale Berichterstattung, aber auch durch die Großkontrollen der Polizei, die fast ausschließlich Menschen mit schwarzer Hautfarbe betreffen, massiv stigmatisiert. Zwar ist es wohl unbestritten, dass es ein paar gibt, die mit Marihuana dealen, stigmatisiert und kriminalisiert, wird aber eine ganze Gruppe, die den Platz als Treffpunkt nutzt. Ihr arbeitet jetzt schon länger mit einigen Gambiern vom Stühlinger Kirchplatz zusammen. Welche Erfahrung habt ihr währenddessen mit ihnen gemacht?
Was ich erst einmal sagen soll, durch diese Diskriminalisierung von den jugendlichen Gambianern wegen Drogen, manchmal ist auch ein bisschen lachlich, weil wenn ich auf dem Stillinger Kirchplatz 40 Polizisten sehe und 20 Auto und dann am nächsten Tag sehe ich also oder lese ich an die Bayerische Zeitung, dass es nur 5 Gramm Marihuana gefunden, das sage ich mal so, das ist ein bisschen lachlich. Aber gut, wie gesagt, das ist nicht jeder Gambianer, der im Stillinger Kirchplatz kommt, der hat mit Drogen zu tun. Es gibt viele Jugendliche, die machen Ausbildung, die gehen in die Schule. Und dann ist auch ein Treffpunkt von nicht nur Gambianern, sondern von den ganzen Afrikanern. Wie gesagt, das ist ein bisschen schwierig für die jugendlichen Gambianer. Das heißt, wenn man sagt, eine Jugendliche, du darfst zu Hause bleiben, du darfst nicht arbeiten, du darfst keine Ausbildung machen, keine Arbeit machen. Und dann kommt, gibt es viele Strafe durch die Stadt oder durch schwarze Reisen oder schwarze Fahren. Dann die bekommen kein Geld. Und was machen die? Drogen verkaufen.
Wie nehmen die Menschen am Platz die Kontrollen wahr, die Polizeikontrollen, die zahlreichen? Wie erleben die Kontrollen?
Also am Anfang, das war sehr, sehr schwierig, weil das war alles durcheinander. Aber mittlerweile durch unsere Arbeit schwerelos haben wir viel erreicht. Also jetzt gibt es also ein bisschen Ruhe. Und kommen die auch manchmal zu uns fast jeden Tag. Da kommen die zu uns, kommen Mittagessen oder etwas kochen, chillen. Da kommt keine Polizei, nur darf man bei uns nicht rauchen und kein Alkohol.
Ja, und also der Kontakt zur Polizei ist manchmal sogar auch inzwischen mit etwas Humor findet er statt. Also man macht auch dann schon mal sich lustig darüber oder so. Aber grundsätzlich ist das schon auch eine sehr angespannte Situation für die jungen Männer. Und es ist so mittlerweile sogar so, dass auch die Anwohner so ein bisschen genug haben von der vielen Polizeipräsenz und dass sich da eine Anwohnerinitiative gegründet hat, die sich auch demnächst bei uns treffen wird, um das Problem nochmal von anderer Seite anzugehen.
Und wahrscheinlich kann man auch sagen, dass es Treffpunkte wie den Stüdinger Kirchplatz für die Menschen, die aus Gambia, aus verschiedenen afrikanischen Ländern auch, die braucht es, die gibt es wenig ansonsten, oder?
Wie gesagt, das ist nicht nur Gambianer, gibt es mittlerweile viele Leute aus Guinea-Conakry, aus Ghana, aus Nigeria. Und wie gesagt, das ist ein Treffpunkt nicht nur für die Gambianer, sondern für die ganze Afrikaner. Also ich bin seit fast über 30 Jahren hier, das war immer so ein schöner Kirchplatz. Das ist in der Stadt, das ist nicht so weit vom Bahnhof, man kennt sich aus und ja.
Und am Samstag soll es dann noch im Rahmen von Gemeinsam zu Tisch im Stühlinger gambisches Essen geben und auch Percussion. Welche Hoffnung verbindet ihr mit diesem kulturellen Beitrag?
Also wir hoffen zuallererst mal, dass das Wetter hält und dass es nicht regnet. Denn bei Regen würden wir einen Großteil der Veranstaltung in der Kirche selber stattfinden lassen. Und hier möchte ich einen ganz, ganz großen Dank an Pater Markus und sein Team von der Herz-Jesu-Kirche aussprechen, die wirklich super offen sind und den Kankurang da drin empfangen und den Vortrag und wenn es denn sein soll, auch das Essen. Also die machen uns wirklich alle Türen auf und da kann ich nur allergrößtes Lob aussprechen. Und also wenn das Wetter halten sollte, wird das Essen auf jeden Fall in der Nachbarschaft des Marktes stattfinden, einfach auch damit die Passanten das überhaupt wahrnehmen. Und der eigentliche Kankurang, also dieser Tanz mit Perkussion, soll so etwa gegen 12 starten, vermutlich in der Kirche. Und wenn das Wetter entsprechend ist, gehen wir auch damit raus. Und die Perkussionsgruppe wird geleitet von einem Senegalesen, Profimusiker hier in Freiburg. Das ist der Böse Tiambane, der auch selber eine Gruppe gerade am Aufbauen ist bei uns, wo eben Menschen von hier, Menschen aus Gambia und wo auch immer her die Möglichkeit haben, wirklich afrokaribische Rhythmen zu lernen.
Dann vielleicht abschließend noch eure Hoffnung für den Stühlinger Kirchplatz, für die Menschen auf dem Stühlinger Kirchplatz.
Ja, wie gesagt, wir wollen eine Brücke bauen zwischen die jüngliche Gambianer, die im Stühlinger Kirchplatz also chillen, zwischen denen und die Bevölkerung, dass wir ein gutes Zusammenleben finden. Also man muss auch verstehen, die haben ein schwieriges Leben. Also von Afrika nach Italien zu Deutschland, das ist ein langer Weg. Aber das ist eine andere Kultur. Muss man ein bisschen Geduld haben mit denen. Und ich hoffe, da kommt viele Freiburger, weil wir wollen mit denen chillen.
Und einfach auch, wenn er sagt, schwieriges Leben. Also wir haben heute Abend auch tatsächlich einen jungen Mann aus Gambia dabei, der von seiner Flucht, von seiner Situation hier berichten wird, der eigentlich eine wirklich ganz tolle Erfolgsstory auch mitbringt. Und das ist aber auch ein bisschen eine Ausnahme. Das geht längst nicht allen so. Und viele sind in der Schwebe und sind auch schwer traumatisiert und dass dann Fehlverhalten zum Teil einfach stattfindet, hat einfach auch gute Gründe.
Soweit Marin Mormann und Babacar Kebe vom Verein Schweres Los.
Das war Fokus am Donnerstag, 24. Oktober 2019, zusammengestellt bei Radio Dreieckland, 102,3 MHz Freiburg durch Konrad.
In my homeland, Baden-Württemberg, we are all sitting in one boat.
Bildung, Lernen, und zwar umsonst!
wir werden uns in der gesamten Region mit den Mitteln des gewaltfreien Widerstandes zur Wehr setzen.
Das kann's ja wohl nicht sein. Nein.
Fokus Südwest. Nachrichten von links unten. Fuck!